Be gone now, Arya.
Come with me. Run.
The first sword of Braavos does not run.
What do we say to the god of death?
Not today.
Go.
Kompott 340, Kratz geht. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 340. Kompott, den ich am heutigen grauen und ein bisschen fieseligen Freitag, dem, was haben wir denn eigentlich? 28. September 2012 aufgenommen habe. Jetzt haben wir?
It is 11:38.
Und nicht 37, das hätte sich ja noch reimen können. Nun ja, das Intro ist so ähnlich wie letzte Woche. Quasi die zweite Hälfte von Not Today. Aus gegebenem Anlass. Der ist so ähnlich wie letzte Woche. Weil ich bin schon wieder nicht im Krankenhaus. Was ihr hier allerdings auf und in die Ohren bekommt, sind keine Kratzer. Es sei denn, ihr macht euch selber welche rein. Sondern wieder zwei Teile Politik. Ein Teil Tech inklusive Space und, nee, Mafia und Space. So rum. Und mit Neuem vom Auge und der nächsten Runde Krankheitsgeschichten, die ich dann aus dem Hut geholt habe. Weil da war noch was. Und was ihr euch jetzt anhören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2, Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, in der sich Regierung und Wirtschaft und insbesondere ein Aufreger über den Herrn Krings und sein dummes Gelaber zum Wahlrecht verstecken. 11 Grad, leicht rainige, davon merke ich jetzt noch nichts. Partly sunnige, davon merke ich auch nichts. Cool greetings. Die 11 Grad könnten auch 10 sein, die sich dann wie 11 windchillen. Wenn es 11 sind, Comfort Level sowie 9. Der Wind macht irgendwas zwischen 19 und 26 km/h aus dem Haus wäscht. Da fühle ich mich doch gleich mal genötigt, nachzugucken, ob hier irgendwo Präzipitation in der Vizinität ist. Nö. So, dann hätten wir da mal wieder. Und dieses Mal wieder nur die Regierung und die Wirtschaft. Die Regierung, die da mit dem Kaudarm loslegt. Weil nach den unionsinternen Auseinandersetzungen über die Zuschussrente hat sich Unionsfraktionsblubber Volker Kauder für gesetzliche Regelungen gegen Altersarmut ausgesprochen. Altersarmut ist verboten. Punkt. Ist eine gesetzliche Regelung, oder was? Sag mal, habt ihr den Arsch offen? Gut, der Kauder sowieso. Die Union werde eine Antwort auf die Frage geben müssen, wie Altersarmut zu verhindern sei, sagte Kauder der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die Zuschussrente sei keine ausreichende Antwort. Ausdrücklich forderte Kauder eine gesetzliche Regelung. Diese solle noch in dieser Legislaturperiode in Kraft treten. Naja, also die Antwort auf Altersarmut ist so einfach wie offensichtlich Löhne erhöhen. Und zwar energisch. Mindestlohn. Sagen wir mal 11,50 €. Und das nicht pro Jahr. Aber nein, das geht ja nicht, weil da werden ja Trilliarden an Jobs vernichtet. Ja, Trilliarden an Jobs, von denen niemand leben kann. Schön. Ist am letzten Freitag mir hereingefallen. Dann gab es auch den Wahlbruch, weil nämlich, das ist, hat ein bisschen gedauert, bis es als Meldung dann auch an anderen Stellen wieder aufschlug. Aber ja, Berlin, DPA. Die Union plädierte dafür, dem Verfassungsgericht die Zuständigkeit für das Wahlrecht wegzunehmen. Wait, what? Dafür wäre eine Grundgesetzänderung notwendig. Fraktionsvollidiot Günther, das dumme Arschloch und der Verfassungsbrecher Krings wirft dem Gericht in der Rheinischen Post vor, von Mal zu Mal strengere und kompliziertere Vorgaben zu machen. Dabei beachte es die Umsetzbarkeit zu wenig. Deshalb sei zu überlegen, wie die Regelungskompetenz vom Bundesverfassungsgericht zurück zum Bundestag kommen könne. Herr Krings, Sie altes Verfassungsbrecharschloch, nochmal langsam und zur Mitte meißeln. Sie haben ein verfassungswidriges Gesetz erlassen und beschweren sich dann darüber, dass das Bundesverfassungsgericht feststellte, dass dieses Gesetz mit dem Grundgesetz nicht vereinbar ist. Es kann doch nicht sein, dass ein Gericht überprüft, ob unsere Gesetze mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Das kann doch nicht sein. Sag mal, Krings, du verfassungsbrechendes Arschloch, hast du noch alle Tassen im Schrank? Das ist doch schon wieder die Fritzbox. Sag ich ja. Am kommenden Donnerstag wird eine Vorentscheidung über das vom Verfassungsgericht angeordnete neue Wahlrecht erwartet. Na, also gestern, nein. Es gab keine Vorentscheidung. Keine, von der ich mitbekommen hätte. Na, also, Krings, das Arschloch, sagt, ja, ach, wir haben da halt ein verfassungswidriges Wahlrecht gemacht, weil wir haben uns nicht einmal mehr an eine einzige von den Vorgaben des vergangenen Urteils gehalten. Na, sie haben sowohl die Zeitschiene gebrochen, das Ding ist erst im Dezember letztes Jahr vom Wulff unterschrieben worden, offiziell verkündet und damit in Kraft getreten, haben also mal eben locker flockig ein halbes Jahr über dem Zeitlimit gearbeitet. Gut, kann man sagen, ja, ist ja Wurst. Das ist ja nicht wichtig, es waren ja keine Wahlen angesetzt in der Zeit, hätten aber sein können. Dann haben sie noch nicht mal mehr die Vorgabe, dass negatives Stimmengewicht nicht vorkommen soll. Wie auch immer sie das realisieren, war ihnen völlig freigestellt. Haben sie auch nicht realisiert. Stattdessen haben sie eine Regelung gemacht, die negatives Stimmengewicht immer noch enthält, aber halt jetzt so ein bisschen verschleiert. Ja, und damit haben sie nicht die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts erfüllt. Und dafür will der Krings jetzt, nein, wir müssen die Verantwortung für Gesetze aus den Händen der Richter nehmen. Es kann doch nicht sein, dass die bestimmen dürfen, dass wir gerade schon wieder die Verfassung gebrochen haben. Sag mal, Krings, geht's noch? Na, also das ist so der Teil, der mir überhaupt nicht einleuchtet. Was soll der Scheiß? Diensthabender Verfassungsbruch. Däh. Die Meldung hat auch eine Weile gedauert, bis sie dann irgendwo mal aufgeschlagen ist. Ja, super. Die Fritzbox ist jetzt wieder im alle 2 Sekunden neues DSL-Sync. Die Meldung hat auch eine Weile gedauert, bis sie dann in der Financial Times aufgeschlagen ist. Von da aus dann noch weiter verbreitet wurde. Alles, was ich hatte, war hier diese DPA-Meldung. Und dann habe ich mal glatt was gemacht, was ich normalerweise ja nicht mache. Einen Blogantrag auf einer DPA-Meldung basieren. Ja, ich meine, ich gehe jetzt ja schon nicht mehr zu den Zeitungen, aber das war einfach, das war zu dreist. Na, also, was im Wesentlichen der Krings sagt, es kann doch nicht sein, dass das Bundesverfassungsgericht unsere Gesetze kassieren kann. Na klar kann das sein. Wenn ihr die Verfassung brecht, dann ist es die Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, auf Antrag zu überprüfen, ob ihr die Verfassung gebrochen habt. Und wenn das Bundesverfassungsgericht zu dem Ergebnis kommt, ja, ihr habt schon wieder die Verfassung gebrochen, dann ist es Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, darauf hinzuweisen und euch das verfassungswidrige Wahlgesetz um die Ohren zu klatschen. Und wenn sie bei der Gelegenheit dann halt auch mal Vorgaben zu Anzahl Überhangmandate machen, dann ist das ein relativ kleiner Schritt. Ja? Mal ganz davon abgesehen, Herr Krings, als der verantwortliche, christlich zensierende Vollidiotenpolitiker, wäre es Ihre verfickte Aufgabe gewesen, in den 3 Jahren, die da Frist waren, darauf hinzuwirken, dass ein grundgesetzkonformes Bundeswahlgesetz zustande kommt. Sie haben Ihre Aufgabe nicht erfüllt. Ein normaler Angestellter, der so scheiße arbeitet, wird von seinem Chef also mindestens mal einen Einlauf bekommen, wenn nicht gar entlassen. Herr Krings, auf Nimmerwiedersehen. So. Dann gab es die Herdunion. Die Union hat im Streit um das Betreuungsgeld einen Kompromiss gefunden. Nach Information der Deutschen Presseagentur vereinbarte die Fraktionsspitze Mitte der Arbeitsgruppe Familie- und Familienministerin Christina Köhler-Schröder verpflichtende Vorsorgeuntersuchungen. Diese sollen an das Betreuungsgeld und an das Elterngeld gekoppelt werden. Verhandlungsführerin Gerda Hasselfeld, Klammer auf, CSU, Klammer zu, sagte, sie seien auf der Zielgeraden. Die Passauer Neue Presse berichtete, unter bestimmten Bedingungen werde das Geld auch gezahlt, wenn das Kind teilweise in eine Kita gehe. Wofür das Geld gut sein soll, warum das sinnvoll, geschweige denn notwendig ist, Beweis nicht erbracht. Aber ja, sie haben sich dann auf irgendwas geeinigt. Am Freitag. Und dann gab es die Linksschnüffel-PD, weil der parlamentarische Geschäftsblubberer der SPD-Bundestagsfraktion und früher mal hätte Innenminister werden sollen, Thomas Oppermann, hat sich gegen die weitere Beobachtung von Bundestagsabgeordneten der Linkspartei durch das Bundesamt für Verfassungsgeheimdienst ausgesprochen. Nicht die Parlamentarier der Linkspartei, sondern extremistische Gewalttäter vom Schlage der rechtsextremen NSU-Terrorzelle gefährdeten die Sicherheit in Deutschland. Und übrigens Verfassungsbrecher wie der Herr Krings. Würde der Verfassungsschutz seinem Namen auch nur ansatzweise gerecht werden, müssten so Figuren wie der Herr Krings permanent unter Vollüberwachung gestellt werden. Es kann doch nicht sein, dass nicht bekannt ist, mit wem der Herr Krings wann und in welcher Stellung sexuell verkehrt hat. Ja, also dem Oppermann ist aufgefallen, so die Begründung, warum er jetzt links Parteipolitiker voll überwachen soll, ist, weil die Verfassung brechen wollen. Ja, zeigt mal auf, wie viele Gesetze unter Beteiligung der Linkspartei zustande gekommen sind, die von einem Verfassungsgericht aufgehoben wurden. Und dann vergleichen wir das einfach mal im selben Zeitraum mit anderen Parteien. Da kommt erstmal raus, dass die Oppositionsbeteiligung bei verfassungswidrigen Gesetzen eher gering war, weil die Opposition an letztendlichen Gesetzen ja nur selten beteiligt wird. Und, die Linken halt immer nur Opposition waren. Plus die Frage, die sich mir da aufdrängte, was hat denn der Opperblub eigentlich zu Zeiten gesagt, als die SPD Teil einer Regierung war? Rot-Grün fällt mir da so ein. Das scheiß DSL synchronisiert jetzt alle 20 Sekunden neu. Dann gab es die FD-Treulehnung. Das FDP-Präsidium lehnte den Kompromiss von CDU und CSU zum Betreuungsgeld ab. Durch die Änderung, die die CSU veranlasst hat, sieht das Präsidium eine geänderte Geschäftsgrundlage. Dem können wir so nicht zustimmen, sagte der stellvertretende Parteichef-Sprecher Nils Droste der dpa. Schön. Und dann ist ausgedrückt, es gibt da einen Riss zwischen den christlich zensierenden Vollidioten und den gelben Steuersündern. Dann gab es den Rösnichtebruch, weil FDP-Chef Philipp Rösler nicht davon ausgeht, dass die schwarz-gelbe Koalition am Streit um das Betreuungsgeld zerbricht. Es sei normal, dass man unterschiedlicher Auffassung ist. Nun müssten Gespräche geführt werden, sagte er der Passauer Neuen Presse. Vor allen Dingen, selbst wenn die Koalition zerbrechen würde, wir haben kein gültiges Bundeswahlrecht. Herr Krings, wer war doch gleich nochmal dafür verantwortlich? Remind me. Ja, aber hey. Also ja, Rösler stellt sich hin und sagt, das ist aber ganz normal. Und wir zerbrechen die Koalition da nicht dran. Ja, das ist ja auch einigermaßen logisch. Das nächste Mal, wenn eine Wahl irgendwann mal stattfindet, so in 10 Jahren, die FDP höchstwahrscheinlich aus dem Bundestag gefegt wird. Wie ein Kompromissangebot in den Liberalen aussehen könnte, dazu wollte sich Rösler nicht äußern. Blabla. Ist von Dienstag. Auch am Dienstag gab es dann FD-Gegen. Beim Thema Betreuungsgeld gibt es weiter keine Einigung zwischen Union und FDP. Nach einem Treffen der Koalitionsspitzen sagte Unionsfraktionsgeschäftsführer Grosse Brömer, es seien weitere Gespräche nötig. Die FDP lehnte den von CDU und CSU vereinbarten Kompromiss ab. Vizeparteichef Zastrow sagte im Deutschlandfunk, seine Partei verlange für eine Zustimmung zum Betreuungsgeld Gegenleistungen. Ins Gespräch brachte er die Abschaffung der Praxisgebühr, eine Absenkung des Solidaritätszuschlags und die Abschaffung der Stromsteuer. Alles? Auf einmal? Naja, am Ende kommen wieder bloß Firmensubventionen bei raus. Das kennen wir schon. Die FDP tut nie etwas für die Bürger, schon gar nicht Steuern senken, hallo? Das heißt doch, Steuern senken für die besonders reichen Bürger, ja. Ja, wobei ich irgendwie da überhaupt nicht gehört habe, was denn eigentlich mit dem Steuersenkungsblubber der Regierung jetzt passiert. Ne? Im Bundesrat abgelehnt, 2-mal. So, wie geht's jetzt weiter? Na, da gibt's einmal den vom Grundgesetz vorgeschriebenen Teil, den müsst ihr auf jeden Fall irgendwie bringen. Nö, ach, wir brechen mal wieder das Grundgesetz. Herr Krings, warum war das doch gleich eine so großartige Idee, das Bundesverfassungsgericht entleiben zu wollen? Und ja, ich bin stinkig. Wer irgendwie beim Verfassungsbruch erwischt wurde und danach dann sagt, also das darf uns aber jetzt nicht nochmal passieren, wir müssen verhindern, dass sie uns nochmal erwischen dürfen, darf von mir empfindliche Tritte in, oder jede Menge Tritte in empfindliche Körperregionen bekommen. Herr Krings, kommen Sie persönlich vorbei oder muss ich bei Ihnen vorbeikommen? So, dann gab es Steuerköll, weil Bundeskanzlerin Merkel hat Steuererhöhungen erneut eine Absage erteilt. Niemand plane zusätzliche Abgaben, auch nicht Sozialministerin von der Leyen. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Warum nur fällt mir dieses Zitat in letzter Zeit häufiger ein? Bei Aussagen aus der Regierung. Betonte die Kanzlerette auf dem Tag der deutschen Industrie in Berlin. Auf der Veranstaltung des BDI dankte sie den Unternehmen für ihre Leistungen bei der Überwindung der Wirtschaftskrise. Europaweit gehe es weiterhin darum, Vertrauen wieder zu gewinnen. BDI-Präsidiödel Keitel betonte, bei den Eurohilfen dürfe es keine Leistung ohne Gegenleistung und keine Haftung ohne Gegenhaftung, ohne wirksame Kontrolle geben. Eine Vergemeinschaftung der Schulden würde dazu führen, dass sich die deutsche Industrie bald auf einem Abstiegsplatz wiederfände, meinte Keitel. Weil, müsst ihr wissen, die Krise, die wir allen anderen Ländern aufgedrängt haben, die darf auf gar keinen Fall Deutschland noch jemals einholen. Ja, weil im Kern die Schulden, die anderen Länder bei Deutschland unter anderem haben, liegen unter anderem daran, dass Deutschland den anderen Ländern da Zeugs verkauft hat. Das heißt, das Geld ist hier. Na? Entsprechend könnte man relativ einfach einen Schuldenausgleich dadurch schaffen, dass Deutschland ein bisschen was von dem Geld, was hier rumliegt, an andere Länder geben würde. Aber das geht ja nicht, weil das würde dazu führen, dass sich die deutsche Industrie bald auf einem Abstiegsplatz wiederfände. Ja und? Heul doch. Dann gibt es einen Beschneidersetzentwurf. Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger hat Eckpunkte für, eine gesetzliche Regelung zur rituellen Beschneidung von jüdischen und muslimischen Jungen vorgelegt. Das Papier ging heute an Länder und Verbände, heute wie am 25. Demnach wird eine Beschneidung, die mit Einwilligung der Eltern und nach den Regeln der ärztlichen Kunst vorgenommen wird, zwar als Körperverletzung angesehen. Sie wäre den Plänen zufolge aber nicht rechtswidrig und damit nicht strafbar. Scherz an der Sache ist, wenn man sich dann die genaue Formulierung aus der Süddeutschen rausprügelt, ich hab's gemacht, dann steht da, ich zitiere, die Personensorge umfasst auch das Recht, in eine medizinisch nicht erforderliche Beschneidung eines nicht genannten Körperteils, also nur Finger abschneiden ist auch eine Beschneidung, des nicht einsichts- und urteilsfähigen männlichen Kindes einzuwilligen, wenn diese nach den Regeln der ärztlichen Kunst durchgeführt wird. Was dann, erstmal, es geht nur um männliche Kinder. Weil, müsst ihr wissen, in Deutschland darf ja nicht nach Geschlecht unterschiedlich behandelt werden. Wenn männlichen Kindern Körperteile abgeschnitten werden, das ist keine Diskriminierung. Nein, man wird nicht nach Grundgesetz diskriminiert, wenn nur männlichen Kindern Körperteile abgeschnitten werden dürfen. Körperteile, die in dem entsprechenden Absatz nicht mal namentlich genannt werden. Also Finger, Ohren, Nasen. Wenn das denn nach, wie heißt es so schön, nach den Regeln der ärztlichen Kunst durchgeführt wird. Ich kenne mich mit den Regeln der ärztlichen Kunst jetzt auch nicht akut aus, aber gehört es eigentlich zu den Regeln der ärztlichen Kunst, medizinisch nicht angezeigt Körperteile zu entfernen? Na, weil, also da könnte man auch locker argumentieren, ja so ein Ohrläppchen, das brauchen wir ja auch nicht, das darf ja auch abgeschnitten werden. Na? Also, hä? Und von Religion steht da auch überhaupt nichts. Aber hey, geht da noch weiter. Die Ausnahme formuliert der Satz 2. Dies gilt nicht, wenn durch die Beschneidung auch unter Berücksichtigung ihres Zwecks das Kindeswohl gefährdet ist. Naja, da wird dann also mal wieder ein Gericht benötigt, um festzustellen, dass die medizinisch nicht angezeigte Entfernung Teile des Geschlechtsteils bei männlichen Kindern das Kindeswohl sehr wohl gefährdet, weil was fördert es das Kindeswohl, wenn es Teile seines Geschlechtsteils abgeschnitten bekommt? Hint, das verursacht im Zweifelsfall Schmerzen, die sind nicht notwendig, weil medizinisch nicht angezeigt. Na, dafür ist es schließlich da. Also, das wartet doch eigentlich nur darauf. Was interessiert mich, dass Beck seinen Rücktritt ankündigen will? Gar nicht interessiert mich das. Und dass Steinschreier jetzt, je nachdem, wo man guckt, Twitter sagt Kanzlerkandidat werden und Tagesschau sagt Kanzlerkandidat nicht werden will, interessiert mich auch nicht. Also ja, also da sollen jetzt irgendwelche Teile abgeschnitten werden von männlichen Kindern. Aha, ja, bisschen sehr dünn. Vor allen Dingen, weil ich mir vorstellen könnte, dass ein Verfassungsgericht eine Meinung dazu haben könnte, dass nur bei männlichen Kindern irgendwelche Körperteile abgeschnitten werden dürfen. Dieselben Körperteile dürfen bei weiblichen Kindern nicht abgeschnitten werden. Wie sieht das aus bei Kindern, bei denen das Geschlecht sowas von überhaupt nicht eindeutig feststeht, weil nun ja, für beides Anlagen vorhanden sind? Na, also bei intersexuellen Kindern, was darf denen abgeschnitten werden? Darf denen alles abgeschnitten werden? Darf denen nichts abgeschnitten werden? Gut, ist ein Grenzfall, aber ne? Hä? Und vor allen Dingen, inwiefern passt das zu einer Nichtdiskriminierung aufgrund des Geschlechts? Ist es eine Diskriminierung, wenn einem Teil der Bevölkerung Körperteile abgeschnitten werden dürfen? Alle Körperteile im Zweifelsfall. Sofern das Kindeswohl nicht gefährdet ist. Ja, das Kindeswohl ist schon gefährdet, wenn die Vorhaut abgeschnitten wird. So, ne? Brauchst du nur ein Gerichtsurteil. Zack, dann stehen wir an genau derselben Stelle wieder. Nicht hilfreich. Ja, aber ich meine, besonders putzig fand ich dann auch die Reaktionen, die da offiziell sagen, ja, das ist ja großartig. Genau das wollen wir. Ja, nee, klar. Nach den Regeln der ärztlichen Kurzzeit übrigens inklusive Betäubung. Sehr geehrter Herr Oberrabbiner, ich habe da noch eine Aussage von Ihnen im Gehörgang. Betäubung geht unter gar keinen Umständen, überhaupt nicht, gar nicht, nie, völlig unzulässig. Nach den Regeln der ärztlichen Kunst ist Betäubung aber sowas von alternativlos. Das können Sie sich gar nicht vorstellen, wie alternativlos das ist. So, dann gab es einen Seehofer-Verb, weil CSU-Chef Horst Seehofer hat eindringlich für das umstrittene Betreuungsgeld geworben. In einer Landtagsdebatte in München verwahrte sich der bayerische Ministerpräsident gegen die Kritik. Die CSU wolle die finanzielle Leistung nur aus ideologischen Gründen durchboxen. Es gehe darum, Müttern und Vätern die Wahlfreiheit zu überlassen, ob sie ihre kleinen Kinder zu Hause erziehen wollen oder nicht. Ja, und deswegen müssen wir alle mit Geld zuscheißen. Sternchen außer Hartz-IV-Empfänger. Hartz-IV-Empfänger haben kein Geld verdient. Hartz-IV-Empfänger müssen gefälligst von überhaupt nichts überleben. Und wenn die sich dann wagen zu wehren, dann müssen sie erschossen werden. Alle. Oder so. Also, ey, was soll denn der Scheiß? Vor allem, was pöbelt Seehofer in Bayern rum? Da soll er mal zur FDP gehen und da rumpöbeln. Dann gab es die FDP-Prämie. Auch die FDP will nun einen Vorschlag für das Betreuungsgeld machen. Nach Berichten mehrerer Nachrichtenagenturen arbeitet die Parteizentrale an einem Kompromisspapier. Es soll als Grundlage für einen Geschäftsbereich der Parteivorsitzenden Merkel, Seehofer und Rösler dienen. Der Vorschlag der Freien Demokraten soll den Angaben zufolge dem Umstand Rechnung tragen, dass immer mehr Abgeordnete der Koalition das Betreuungsgeld in der vorliegenden Form ablehnen. Wo soll da eine Kompromissidee sein? Naja, macht mal. Macht mal und kommt mal wieder, wenn ihr einen Kompromiss drum liegen habt. So, dann gab es gestern die Großelternzeit, weil Christina Köhler-Schröder plante neben der Elternzeit angeblich auch eine ähnliche Regelung für die Großeltern, weil müsst ihr wissen, Großeltern, das ist so, zumindest in meinem Weltbild sind das die, die schon in Rente sind. Menschen, die so alt sind, dass sie nicht mehr arbeiten müssen. Gut, nachdem ja die Rente Mitte 700 demnächst kommt, kann man dann ja schon extrem Ur-Großeltern sein, bis man überhaupt jemals eine Aussicht hat, irgendwann mal nicht mehr arbeiten zu müssen, aber ja. Jedenfalls, wenn diese ihre Enkelkinder betreuen, sollen sie laut einem Gesetzentwurf einen Anspruch darauf haben, von ihrer Arbeit freigestellt zu werden, ohne Bezahlung im Zweifelsfall. Die Regelung soll sogar dann gelten, wenn die Eltern selbst in Elternzeit sind. Einen finanziellen Ausgleich wie das Elterngeld soll es bei der Großelternzeit aber nicht geben. Oder anders ausgedrückt, man wird freigestellt ohne Bezahlung. Schön, wer sich das leisten kann, die Anzahl der Menschen wird übersichtlich sein. Vor allen Dingen, wo wir doch gerade das Problem Altersarmut da irgendwie noch in der Schublade rumliegen haben. Aber, ja... So, Neues aus der Wirtschaft. Da gab es erstmal die 1-Euro-Altik, weil die Bundesagentur für Arbeit hatte für eine erfolgreiche Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt staatliche Lohnzuschüsse vorgeschlagen. All die vielen Programme von ABM bis zum 1-Euro-Job hätten dauerhaft nicht die gewünschte Wirkung gezeigt, sagte BA-Vorstand Heinrich Alt der Berliner Zeitung. Man müsse darauf hinarbeiten, dass auch Menschen mit größeren Vermittlungshemmnissen eine Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt erhalten. Vor allen Dingen, wo wir doch angeblich einen Milliarden Arbeitsplätze frei Markt hätten. Ja, Trilliarden an Menschen, an Jobs, die nicht besetzt werden könnten. Na, aber die Leute, die wieder jetzt, also die wollen wir nicht. Die sind ja alle unqualifiziert dafür. Na, also, ja. Ja, dass 1-Euro-Jobs nicht helfen, sondern nur wieder weiter die Sklavenarbeit befördern, das ist doch Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Schön, dass der Herr Alt auch mal merkt, dass sie nicht dabei helfen, Leute in Jobs zu bringen, in Permanente. Vor allen Dingen, weil Arbeit ja nicht alles ist, ne? Das scheint ja irgendwie in der CDU gerade noch verbreitete Meinung zu sein. Ja, also es geht ja nur darum, überhaupt einen Job zu haben. Man soll sich doch glücklich schätzen, dass man arbeiten darf. Dass man, wie war das? Irgendwo gab es doch jetzt gerade einen Park, der Gerüchte, wo es Meldungen gibt, dass da irgendwie noch Blindgänger, Bombenblindgänger rumliegen, wo 1-Euro-Jobber hingeschickt wurden, die sollen nochmal aufräumen. Und wenn es Bumm macht, dann haben sie eine Blindgänger gefunden. Ja. Da wusste natürlich keiner davon, weil es weiß ja nur jeder Mensch, der da irgendwie in der Gegend wohnt, dass in den Park man nicht reingeht, weil da liegen Bomben. So, dann gab es eine Kassen-Nicht-Rückmeldung. Devik, der Techniker-Krankenkasse, bleibt wohl ein Alleingang. Keine der anderen großen Krankenkassen will laut einer Befragung dem Beispiel der TK folgen und Prämien an ihre Mitglieder ausschütten, ergab eine Umfrage der Wirtschaftswoche. Weder Barma noch die DAK oder AOK wollen den nach ihren Versicherten Geld zurücküberweisen, weil die nämlich gerade das Problem haben, also zumindest bei, war es die Barma auch? Also bei der DAK weiß ich's. Aber es gibt jedenfalls Kassen, die haben noch bis vor gar nicht allzu langer Zeit einen Zusatzbeitrag erhoben. Natürlich haben die jetzt nicht Trilliarden an Geld auf irgendwelchen Konten rumliegen. Wovon sollten die irgendwo was zurückbezahlen? Na, ich meine, okay, die Kassen, die gerade noch kürzlich Zusatzbeiträge erhoben haben, haben zumindest schon irgendwelche Kontoverbindungsdaten von einigen Versicherten. Von einer nicht ganz geringen Anzahl. Die hätten also eine relativ einfache Möglichkeit, dann da eine Überweisung hinzuschubsen. Aber die haben kein Geld rumliegen. So, plus die TK hat auch noch nicht gesagt, wie sie denn nun eigentlich das Geld an die Versicherten bringen wollen. Außer, dass sie sehr werbewirksam angekündigt haben, dass sie das vorhaben. Beziehungsweise, dass der Vorstand vorhatte, dem Verwaltungsgremium das vorzuschlagen. Wo das Verwaltungsgremium natürlich ein braves Verwaltungsgremium ist und brav nicken wird. Aber, ja. Lieber würden sie weitere Zusatzleistungen anbieten. Die 6 Millionen Beitragszahler der TK sollen wegen der günstigen Finanzlage Geld zurückerhalten. Wie viel und wann und in welcher Form ist halt völlig unklar. Aber ja, also die anderen Kassen sagen, nur machen wir nicht. Ja, wieso auch? Gerade die großen Kassen sind nicht berühmt dafür, dass sie auf Geld rumsäßen. Da ist die TK schon in der seltenen Situation, dass sie Geld haben. Mehr Geld, als sie zwingend nötig haben. So, dann gibt es Steinbrück gegen der ehemalige Bundesfinanz. Steinbrück hat sich gegen Hilfen für Banken aus dem Euro-Rettungsfonds ESEM ausgesprochen. Wenn eine Bank vor der Pleite stehe, solle nicht gleich mit Staatsknete geholfen werden. Zuerst seien Gläubiger und Aktionäre dran, zitiert das Nachrichtenmagazin Der Spiegel den potenziellen Kanzlerkandidödel der SPD. In einem von ihm erarbeiteten Arbeitspapier zur Bankenregulierung fordere Steinbrück einen Rettungsschirm für Banken aus ihren eigenen Mitteln. Haha. Lustig. Vor allen Dingen, wenn wieder nur über irgendwelche Staaten in die Banken Geld reingeblasen werden kann, naja, dann kommen wir wieder in die Situation, siehe Griechenland, dass dann da ein Papiererzeugnis mit besonders großer Buchstabenauswahl auf der Vorderseite rumbrüllt, dass die bösen Pleitegrieche doch endlich pleite gehen sollen. Dass die bösen Pleitegrieche nur deswegen überhaupt einen Mangel an Geld rumliegen haben, weil sie alles, was irgendwie aussieht wie Geld, ständig in Banken reinblasen, ignoriert man dabei. Genauso wie man geflissentlich ignoriert, dass alles, was an Hilfen, an Rettung für Griechenland passiert, auch direkt in Banken rein versickert. Und dass Leute, die jetzt sparen, koste es, was es wolle, dummerweise, ne, da gab es jetzt vorgestern, im Deutschlandradio eine Reportage, also ja, die Krankenhäuser, die haben auch kein Geld. Die haben noch nicht mal mehr irgendwie Mittel, um Patienten zu versorgen. Wenn die Ärzte nicht selber sowas wie sterile Handschuhe kaufen, dann gibt's da halt keine. Das ist gut, weil... Ja, gar nicht. Da, ein 10-köpfiger Affe. 10-köpfig sind Affen aber gar nicht, das wissen wir doch alle. Da gibt es HEP-SM im Kampf gegen die Schuldenkrise. In der EU soll die Finanzkraft des Euro-Rettungsfonds ESEM erhöht werden. Es werde derzeit in Brüssel darüber beraten, wie schon beim Vorgänger EFSF, das Geld privater Investoren einzubeziehen. Die wollen da nämlich wieder so eine Hebelscheiße machen. Ich muss einfach nur das Kabel aus der Fritzbox rausreißen. Gewaltsam, wenn ich wieder zu Hause bin. Weil die Fritzbox sich natürlich nicht, während ich noch da bin, schon in den Dauersync vergnügt hat. Da wollen sie wieder so eine Hebelscheiße machen wie beim EFSF. Weil das hat ja so großartig funktioniert, der ist ja 10 Trilliarden Euro groß. Ja, nee, klar. Wobei jetzt da irgendwie Leute der Meinung sind, naja, also wenn er das macht, dann entspricht das aber nicht mehr den Verträgen. Ja, die ESM-Verträge waren ja schon zum Zeitpunkt, als sie in Deutschland im Bundestag rumgereicht wurden, veraltet. Da hatten sie sich doch gerade vorher darauf geeinigt, dass sie die ändern wollen. Was dann demokratisch auch nicht mal ansatzweise legitimiert wird. Aber hey, jetzt wollen sie da also auch irgendwelche Hebelscheiße machen. Ja. Dann gibt es Griechenstreik, weil in Griechenland haben am Mittwoch massive Streiks stattgefunden. Millionen Griechen wollten gegen das neue Sparprogramm der Regierung protestieren, weil, Mr. Wessern, wenn man sich tot spart, das ist unangenehm. So sterben ist tendenziell eher nicht so nett. Das möchte man eigentlich nicht tun. Na, oder anders ausgedrückt, ja, ach. Den Anfang machten die Busfahrer von Athen mit einer dreistündigen Arbeitsniederlegung. Es folgten die Seeleute. Keine Fähre lief aus dem Haupthafen des Landes in Piräus aus. Zahlreiche Banken sowie die Post werden ebenfalls bestreikt. Ja, also große Streiks halt. Ja, es wird aber nicht dazu führen, dass die Regierung auf das Sparen bis zum Todsein verzichten kann, weil, Mr. Wissen, wenn die Regierung es wagt, zu verkünden, dass sie sich nicht mehr totsparen will, dann gibt es ja auch kein Geld für die Banken. Dann stirbt das Land halt an Zahlungsunfähigkeit. Ob das Land an Zahlungsunfähigkeit oder an Tod durch Selbstmord stirbt, ist im Kern eigentlich nur noch die Frage. Weil das Griechenland, das dauerhaft durchhalten kann, darf mal gründlich bedreifelt werden. Aber ja. So, dann gab es das ESM-NIC-Verfassungsgericht, weil das Bundesverfassungsgericht hält die gestern verabschiedete Klarstellung der Bundesregierung zum Euro-Rettungsschirm ESM für nicht angreifbar. Die Richter wiesen damit eine Vollstreckungsanordnung von Rettungsschirmgegnern um den CSU-Abgeordneten Peter Gauweiler zurück, teilte gestern nämlich ein Gerichtssprecher mit. Er bestätigte damit einen Bericht der Badischen Zeitung. Die Richter erklärten, es sei nicht ersichtlich, dass die Regelungen gegen die Entscheidung des Gerichts vom 12. September verstießen. Und daraufhin ist dann das passiert, womit jeder rechnen durfte? Bundespräsidödel Joachim Gauck hatte die Urkunde zur Ratifizierung des Euro-Rettungsschirms unterzeichnet. Und zwar so schnell wie irgend geht, eh noch irgendwer auf die Idee kommt, dass das eine total schlechte Idee sein könnte. Was soll eigentlich diese Hektik? Na, kann man da nicht irgendwie mal 5 Minuten warten? Oh, das Verfassungsgericht hat jetzt kein Veto gegeben, deswegen schnell unterschreiben, bevor sie sich anders überleben. Ist nicht so, als wären nicht irgendwie die ESM- und Fäkalpakt-Gesetze noch vorm BFFG in Hauptverhandlung fällig. Aber, ja. So, damit wird der ESM-Dreck dann in Kraft treten und wir werden dann permanent Geld in Banken reinblasen können, die to fail sind. Denn genau dafür ist der ganze Scheiß schließlich da. So, und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke wohnt diese Woche wieder Farron Sand. Mit einem Titel, der, ist mir dann auch erst hinterher aufgefallen, ja, dann doch auch inhaltlich ganz passend ist. Nachdem wir letzte Woche uns mit dem Auge befasst haben, gibt es diese Woche, sagen wir mal so, ich interpretiere den Titel einfach mal, als der bezieht sich da auch drauf. Der Titel aus dem Album It's Alright, den ich im Podsafe Music Network gefunden habe, trägt nämlich den Namen It's Alright. Ist 4 Minuten 28 lang und darf euch dann in die Ohren gleiten. Jawohl. Gefolgt ist das Ganze dann vom Herrn Pispers, der am 18. September in 2 Minuten 47 sich zu Frau Wulff ins Benehmen gesetzt hat. Die bei mir ja sowas von überhaupt kein Thema ist, weil ich mache hier keine Celebrity News. Entsprechend interessiert mich auch nicht, was der Mann ohne Eier in irgendeine Kamera geblubbert hat. Oder was die Frau des Mannes mit den mit den vielen Freunden in der Wirtschaft, die ihn ständig mit Geld überhäufen wollen und mit irgendwelchen Geschenken, was die in irgendein Papiererzeugnis reingeblubbert hat. Das interessiert mich alles nicht. Und deswegen, genauso wie mich nicht interessiert, wenn sie der Meinung ist, dass sie irgendwie gegen Google klagen könnte. Das tut sie, ja. Also zumindest der Meinung sein. Und das Klagen, da hat sie wohl irgendwas eingereicht. Ja, blub. Interessiert mich alles nicht und deswegen nehme ich da nicht weiter Stellung zu, aber ihr kriegt dann den Herrn Pispers dafür einfach mal auf die Ohren. Und ich sage dann danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den zugegeben extrem unwahrscheinlichen Fall, dass ihr euch irgendwie bemüßigt fühlen solltet, mir irgendeiner Form von Reaktion zukommen lassen zu wollen, seid ihr dazu gerne eingeladen, das zum Beispiel zu tun, indem ihr per tweet@kompott schreiben könntet. Ihr könntet auch einen Kommentar im kompiblog.de unter den Eintrag zu Kompott 340 Teil 2 einstellen. Der wird trotzdem erst sichtbar, wenn ich ihn freigebe. Oder ihr könntet eine E-Mail schreiben, die ihr korrekt frankiert an compublog@gmail.com adressieren könnt. Wie gesagt, Post, Wert, Marke nicht vergessen, sonst kommt das nicht korrekt an. Ich warte ja noch drauf, dass da mal jemand auf die Idee kommt, da Fotos von Briefmarken mit reinzuhängen. Aber nachdem ja sowieso keiner Feedback in meine Richtung schmeißt, das heißt, nein, stimmt nicht, nur ganz wenige Leute, einer, Feedback in meine Richtung schmeißt, so ungefähr, Pi mal Daumen pro Monat, passiert da einfach nichts. Ja, wie auch immer, jedenfalls wünsche ich euch dann schon mal viel Spaß mit It's Alright von Ferran Sand und dem Herrn Kispers und dem Flugzeug. Und dann wünsche ich euch viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
The wise man sits in the prophet. WDR 2.
Radio zum Mitnehmen.
Kabarett.
Jetzt sagen Sie nicht, es ist schon wieder Dienstag. Es gibt Dinge, die sollte man Fachleuten überlassen. Zum Beispiel Öffentlichkeitsarbeit. Sich in der öffentlichen Welt zu bewegen, ist leicht. Man tritt einfach auf die Straße. Sich auf dem Boulevard der veröffentlichten Welt zu bewegen, ist hingegen sehr schwer und wird als Arbeit empfunden, als Öffentlichkeitsarbeit. Mit der veröffentlichten Meinung, also den Medien, umzugehen, ist eine Wissenschaft für sich. Da ist es gut, dass man Medienwissenschaften studieren kann. Die Beziehung zu den Medien gestaltet sich oft noch schwieriger als die zum eigenen Ehepartner. So entstand der Beruf des Medienbeziehungsberaters. Und weil Medienbeziehungsberater genauso bescheuert klingt, wie manche Medienbeziehungsberater sind, sagen Insider es lieber auf Englisch. Public Relations Berater, auf gut Deutsch PR-Berater. In einer Mediendemokratie wie der unseren kann man als Lebensgefährte einer in der Öffentlichkeit stehenden Person ohne PR-Berater kaum noch überleben. Wie der Gatte von Angela Merkel, ein gewisser Herr Sauer, das schafft, ist und bleibt für PR-Fachleute wie zum Beispiel Bettina Wulff ein Rätsel. In gefühlten 37 Exklusivinterviews hat Frau Wulff in der vergangenen Woche erklärt, es habe sie nie in die Öffentlichkeit gedrängt. Und weil sie nicht so gerne in der Öffentlichkeit steht, hat sie konsequenterweise Medienmanagement und angewandte Medienwissenschaften studiert, um dann als PR-Beraterin zu arbeiten und sich in einen noch verheirateten, amtierenden CDU-Ministerpräsidenten zu verlieben. Öffentlichkeitsscheuer geht es doch gar nicht. Woher hätte unsere Medienwissenschaftlerin ohne Abschluss auch wissen können, was da auf sie zukommt? Sie hat schließlich ein Diplom in Naivität und eine eigene PR-Agentur. Um ihren Ruf besorgt, hat sie nun der verblüfften Öffentlichkeit unter anderem mitgeteilt, dass von den 12.500 Euro Ministerpräsidentengehalt ihres Mannes nach Abzug von Steuern und Unterhalt für die verlassene Familie nur 3.500 Euro netto übrig geblieben sind und sie dafür auch noch ständig in der verhassten Öffentlichkeit stehen und böse Gerüchte über ihre Vergangenheit ertragen musste. Wie sehr muss es die PR-Fachfrau Wulff treffen, dass sie jetzt von Menschen verspottet wird, die mehrheitlich für maximal 2.500 Euro brutto im Monat zur Arbeit gehen dürfen, statt in der Öffentlichkeit stehen zu müssen? Jetzt darf sie auch noch staunend lesen, dass vor ihrem Feldzug 80% der Bevölkerung von den bösen Gerüchten über sie gar nichts gewusst haben. Kein Wunder, dass Bettina Wulff die Welt nicht mehr versteht. Die Medienwelt hat sie ohnehin nie verstanden. Bis neulich.